SRF 1. SRF 1.
SRF 1 am Donnerstagabend nach den 9 mit der Mundart-Sendung Schnabuwei. Der Mikrofon begrüßt nach ganz herzlichst der Adrian Köpfer. Heute bringen wir die zweite Folge in der Sommerlesung und zwar von und mit dem Pedro Lenz. Der Titel von dieser Geschichte, die schöne Fanny. Und die junge Dame, die schöne Fanny, die bringt das Leben vom Hauptprotagonisten Jackpot Körig durcheinander. Aber nicht nur von ihm, nein, vom ganzen Künstlerkreis zu Olten. Der Jackpot ist Schriftsteller. Er lebt von Wetten und von der Unterstützung von seinem Brütsch und hat endlich den Rotfaden für seinen Roman gefunden, aber im Moment dreht sich alles nur noch um die junge, schöne Fanny. Hört jetzt also die Geschichte von Pedro Lenz, gelesen ebenfalls von Pedro Lenz, im Zusammenspiel mit dem Pianist von Baden Dochsner, Christian Brandschen.
Die schöne Fanny, Teil 2. Item habe also das geschäftliche Erledigen und gerade noch den Aufenthaltspass ausgenutzt, um in der Uni-Bibliothek einen alten Schulkollegen besuchen, der dort arbeitet. Der Römmel ist mit mir in die Schule, aber im Unterschied zu mir hat er seine Bildung souverän durchgezogen. Von der ersten Primarschulklasse bis hinten raus zum Lizenziat und noch weiter. Hat seinerzeit Italienisch und sonst noch so etwas studiert. Nachher nach dem Litz Bibliothekarenausbildung und dann ist er im Romanischen Institut Bibliothekar geworden. Ziemlich ein Schocki-Job, weil man Freude dran hat. Und der Römmel hat Freude dran, ist der geborene Bibliothekar, belesen wie sonst niemand. Aber im Umgang immer bescheiden. Außerdem hat er eine natürliche Begabung für alles, was mit Ordnung zu tun hat. Und eine solche Begabung kommt dem fast nie so entgegen wie in einer Bibliothek. Jackpot, alter Bleistift-Catcher! Schon lange nicht mehr gesehen? «Salü, Römmu, du trümmeliger Literaturabwart, ich sage noch so viel.» «Lass dich ja das Alte nicht mehr blicken, seit du hier in der Weltmetropole für humanistische Bildung Fuss hast können fassen.» «Wie läuft's mit den Büchern?» «Normal, so wie gäng, siehst du es ja. Die einen bringen, die anderen holen und manchmal will jemand etwas wissen. Business as usual, wie man auf Baseldeutsch sagt. Aber sag, was macht dein Roman?» «Fertig. Das ist nicht wahr, wirklich. Hast du ihn endlich geschrieben?» «Mehr oder weniger. Ich weiss jetzt einmal, wie er geht. Jedes Wort. Muss er nur noch abtippen. Ich habe den Faden gefunden, habe die ganze Geschichte im Kopf. Willst du eine kurze Zusammenfassung?» «Sowieso, erzähl.» «Gut, also, es ist ja so. Es geht um ein paar Typen, die regelmässig Sportwetten machen. Sie haben wenig Glück im Leben. Sie sind alles zusammen alte Freunde. Sie wetten auf alles Mögliche, aber vor allem sind sie fixiert auf Fußball. Sie kennen jede grössere Liga zu Europa, sie sind ajour über jedes Kader und eben, sie wetten ständig wie die Pikten. Aber die längste Zeit wird es nicht so recht anhängen. Mal ein bisschen Minus, mal ein bisschen Plus, nichts von Bedeutung. Bis einer der Kollegen die Idee hat, einen grossen Betrag auf ein paar komplett abnormale Resultate zu setzen. Eine Quote, die der Hingere strahlt. Und was passiert? Die abnormalen Resultate kommen zu Stange und es kesselt deren Weh unglaublich krass, dass sie für immer und ewig saniert sind. Dort könnte es theoretisch fertig sein, ist es aber nicht. Das Blöde ist nämlich, dass die abnormalen Resultate geschoben waren, internationale Wettmafia, Manipulation, Korruption und so, verstehst du? Und am Schluss ist es nichts mit dem Supergewinn. Und die Freunde stehen wieder dort, wo sie ganz am Anfang sind gestanden. Ausser, dass sie sich im Laufe des Buches noch verliebt haben. Und zwar alle zusammen in die genau gleiche Frau. Aber jeder natürlich im Glauben, er kommt sie rüber. Und für die Leser bleibt bis am Schluss unklar, wer das letzte Frau überkommt, wenn überhaupt. Das gibt dem ganzen Plot noch einen Schuss Romantik, so dass es auch die Frauen gerne lesen. Alles klar. Bravo, Jackpot, der Fehler, freie Auslegeordnung, tönt oben aus einem klassisch unerwarteten Aufstieg und Absturz zum Urzustand. Glück als flüchtiges Gut, Parallelität von den beiden Hauptmotiven, Glücksspiel und Liebesglück, sehr schön. Das steht auf dem Fundament von jüdisch-christlich-hellenistischer Literaturtradition, könnte fast von einem Amerikaner sein, wenn es nicht von dir wäre. Ich werde leicht verlegen. Merci, Römu. Solltest nicht übertreiben. Amerikaner ist recht ein grosses Wort für einen von alten. Aber eben, das ist Geschichte, grob gesagt. Jetzt muss ich einfach noch darauf schauen, dass es zuletzt nicht allzu autobiografisch daherkommt. Kunst muss nämlich die Realität verwandeln. Verstehst du, was ich meine? Wer sagt das? Das sagt jeder, der etwas von Kunst versteht. Dann wird es etwas stimmen. Voilà. Und sonst, wie geht's dir sonst, Jack? Es ist gut, kann nichts jammern, habe eine Frau gelernt kennen. Eine gute, eine Wahnsinn von einer Frau. Eine Frau mit Klasse, eine Frau von einer absolut unvorstellbaren Schönheit. Glaubt mir's, Römmel. Wenn ich sage Schönheit, dann meine ich innere und äußere Schönheit plus Geschmeidigkeit, plus Intelligenz, plus Coolness, plus Warmherzigkeit, plus Grosszügigkeit. Das klingt nicht so schlecht. Muss man sich bei Gelegenheit mal vorstellen. Das ist eben das Problem. Was ist das Problem? Erstens, du kommst nie mehr auf Alten, wie wenn Alten schwer zugänglich wäre. Zweitens, sie hat sie gelernt kennen, aber sie hat mich noch nicht gelernt kennen. Darum kann ich dir jetzt noch nicht genau sagen, wie das es rauskommt. Der Römmel hat von einem Studenten Bücher entgegennehmen. Dann hat er mit dem Studenten etwas gefachsimpelt und darum konnte ich nicht gerade herausfinden, ob er mich jetzt lächerlich findet oder nicht. Aber als er wieder zu mir zurückkam, war er ganz ernst. Er hat mir gesagt, er verstehe mich 100% und er drückt mir den Daumen, dass es optimal laufe mit dieser super Frau. Er könne mir es nachfühlen. Und er soll nur ja nichts verjuffeln und nicht überuttern, aber gleich stetig dranbleiben, nicht aufdringlich, aber konstant. Wie heisst sie übrigens? Fanny. Fanny. Ist das nicht ein bisschen altmodisch? Weiss doch nicht, ich habe ja den Namen nicht gegeben. Aber weisst du was? Mir gefällt er. Ich wüsste keinen besseren für sie. Und noch wenn ich einen besseren wüsste, würde es nichts nützen, weil Fanny heisst Fanny. Ob es uns passt oder nicht. Und was hast du jetzt im Sinn? Ja, kein Plan. Überleg doch mal, Römu, da geht es um Liebe. Da muss man das Leben spielen. Das ist fast ein bisschen wie beim Wetten. Du setzt und hoffst und schaust, was passiert. Aber von dann an, wo du gesetzt hast, liegt es nicht mehr in deinem Hang. Kannst nur noch abwarten. Der Römu hat wissend genickt und gesagt, das sei schon mal nicht ganz falsch. Schauen und abwarten. Er hat mir ja gerade selber gesagt, ich soll nichts verjuffeln. Aber gerade überhaupt nichts machen, sei wahrscheinlich auch nicht unbedingt der richtige Weg. Ich weiss, ich muss einfach schön dranbleiben, aber immer locker, so wie ein Marathonläufer. Genau, bleib dran und immer locker. Es sind gäng mehr Leute gekommen. Der Römmel musste arbeiten und ich habe mich verabschiedet und bin zurück auf Alten. Im Zug hatte ich fast eine halbe Stunde Zeit, um zu überlegen, ob es überhaupt stimme, ob ich wirklich selber ein bisschen aktiv müsste werden und wenn ja, wie. Die Fanny ist dort schon fast zu einer fixen Vorstellung geworden. Mir gefallen Frauen, die eine verlebte Stimme haben, so wie zum Beispiel Janis Joplin oder Jeanne Moreau, hier die Schauspieler, die in diesem französischen Film spielt und ein Typ immer will, dass sie vor ihm durchläuft, für dass er ihre Beine anschauen kann. Der Film heisst etwas mit «Femme de Chambre». Ich habe ihn mal im Fernsehen gesehen, vor Jahren. Es war dann schon ein alter Streifen, aber ich habe ihn nie vergessen wegen der Stimme dieser Jeanne Moreau. Und ich vergesse auch nie mehr, wie Fanny dann vor dem Louis ihre Haustür kurz «Sorry» hat gesagt. Nur gerade das eine Wort. Aber das hat gelangt, für das ich gerade sicher war, dass sie eine unvergleichliche Stimme hat. Und auch wenn sie ihr «Sorry» auf Deutsch hat gesagt, hat sie im Nachklang einen internationalen Zauber gehabt. Ich muss noch einmal zum Louis, habe ich gedacht. Gleichzeitig war mir auch klar, dass ich im Louis nicht zu fest auf den Senkel sollte mit diesem Thema. Der Louis macht sich gern lustig, wenn es um ernsthafte Themen geht. Und das mögt in diesem Zusammenhang gerade schlecht verleiden. Und gleichzeitig hat es mich gedacht, geschwind Sally sagen, können auch nichts schaden und gar nichts machen, sind auch nicht die beste Variante. Jedenfalls habe ich wieder beim Louis geläutet, aber das Mal war der Mohler sehr kurz angebunden. Tut mir leid, Jackpot, ich habe gar keine Zeit, bin mit einem Modell hier oben. Dauert zu lang. Weiss nicht recht, aber eine Stunde oder anderthalb ganz sicher. Wieso? Hast du etwas Dringendes? Nein, nichts. Nur geschwind etwas wegen meinem Roman besprechen. Ist kein Problem, ich kann später wiederkommen. Klar, kommst später. Ich bin dann in die Cafeteria vor Fachhochschule. Von dort aus hatte ich am Louis seine Haustüren im Auge. Außerdem kann man dort internationale Presse lesen und eine französische oder eine italienische Zeitung in Hang haben. Das ist etwas, wo mir schon manchmal ein gutes Gefühl hat gegeben. Man blättert zum Beispiel im Figaro und kann sich vorstellen, man sei in Paris im Marais. Aber das Mal habe ich nicht mehr lesen. Ich habe nur zur Tarnung die Zeit genommen und ein Fläschchen Mineralwasser wegen den Nerven. Nachher habe ich gewartet. Ich bin mir vorgekommen wie so ein Agent in einem amerikanischen Thriller, nur nicht ganz so souverän. Als sich die Haustüre beim Louis das erste Mal bewegt hat, bin ich fast aufgekumpelt. Es war allerdings falsch ein Alarm. Am Louis Nachbar vom Parterre ist mit seinem Hund raus. Ein unwahrscheinlich wüster Hund, aber ein Liebe. Nicht, dass ich sehr viel über Hunde wüsste und gleich. Ich habe den Hunden Mengen Franken zu verdanken, ich meine jetzt den Windhunde. Denen von den Hunderennen. «Musst viel cooler bleiben», habe ich zu mir selber gesagt und weiter gewartet. Es ist dann tatsächlich noch einmal fast eine Stunde gegangen, bis die Pfanne rausläuft. Ich bin in einer Nache, in einem Abstand, der gross genug ist, dass sie mich nicht sieht und gleich nicht so gross, dass ich sie aus den Augen verlieren könnte. Einfache Beschattung, sagt man dem vermutlich im Polizeijargon. Aber in meinem Fall war es etwas anderes. Eine einfache Sehnsucht nach Nähe zu jemandem, der mich extrem anzieht. An der Waldstrasse ist sie geblieben stehen, um mit einer anderen Frau ein paar Worte zu wechseln. Die andere habe ich kennt vom Gesehen, aber ich habe gerade nicht mehr gewusst, von wo. Ich bin ebenfalls geblieben stehen, nicht abrupt, schön, unauffällig, habe eine Zigarette angezündet und dergleichen da, ich müsste die Schuhe bingen. Nachher läuft die Pfanne 50 Meter weiter bis zur Stege, wo die Unterführung geht, dort oben im Bahnhof und dann direkt zum Kiosk. Ich habe nicht recht gewusst, ob ich auch in den Kiosk soll oder ob ich draussen warten soll. Ich habe mich entschieden, von aussen zu observieren und habe gesehen, wie sie bei den Heftchen rumstöbert. Aber gekauft hat sie nicht ein Heftchen, sondern ein Päckchen Parisienne. «Fumez nuit gravement votre santé et à celle de votre entourage.» Nachher hat sie auf die Uhr geschaut und dann ist sie zum Gleis auf und hat auf den Zug gewartet. Alles in allem keine besonders spannende Beschattung. Ich bin zurück zum Kiosk, habe L'Equipe, die Gazzetta dello Sport, das Kicker und ein paar Subito-Lösli gekauft und dann bin ich noch einmal zum Mohler. Im Louise Atelier war es ziemlich durcheinander. Überall aufgeschlagene Bücher am Boden, außerdem eine angefangene Flasche Wein und zwei Gläser. «Bist du vorwärts gekommen?» habe ich den Mohler gefragt. «Mit was?» «Denk mit deinem Modell.» «Es geht, nicht wahnsinnig. Wenn man einen Haufen schöne Bücher anschaut und zusammen roten reinlässt, kommt man halt oben nicht so recht vorwärts. Ich kenne das.» «Oh, jetzt aber! Hört, Völker, hört die Signale! Der Jackpot hält mir in meinem Atelier einen Vortrag über Arbeitsmoral. Das ist jetzt ganz neu. Nur etwas hast du vergessen, mein Sohn. Ich verdiene seit 50 Jahren meinen Lebensunterhalt mit der Malerei und ich habe in diesen 50 Jahren noch nie jemanden müssen fragen, warum und mit wem und wenn und wie, dass ich meine Büte machen muss.» Das mit den 50 Jahren war natürlich als Erklärung recht solid. Und ich habe mich gefragt, ob ich allenfalls ein bisschen zu weit gegangen bin. Mein Spruch mit dem Roti hatte wirklich einen Unterton, wie wenn ich schon eifersüchtig wäre. Eifersüchtig wegen einer, die ich noch gar nicht richtig kenne. Eifersüchtig auf einen, der zu meinen besten Freunden zählt. Ich bin am Boden gehockt. Haben Louis gesagt, ich sei eben letzte ein bisschen angespannt, das tut mir leid, er hat recht. Ich habe gar nichts zu sagen zu diesem Thema, super sorry und ein riesengroßes Excuse. Und dann habe ich geschaut, was es für Bücher sind, die er vorher offenbar Fanny hat gezeigt. Beckmann. Jedes Buch ein Buch über einen Beckmann. Wer ist eigentlich der Beckmann? Bist du jetzt Kunst interessiert? Ich weiss es nicht, aber um dich herum könnte es ja noch werden. Gefällt mir auch nicht so schlecht, was der macht. Der Max Beckmann kennt mal irgendwie fast ähnlich wie du. Kennst du den, meine? Persönlich? Lebt nicht mehr. Ja, so, lebt nicht mehr. Das tut mir leid. Ist er noch jung gsi? Seid ihr befreundet gsi? Was hat er gehabt? Krebs? Lebt schon lange nicht mehr. Aha, das tut mir gleich leid. Wirklich schade, ich hätte ihm es gönnen können, wenn er noch leben würde. Er hat es nämlich getroffen, er hat einen Ausdruck, eine Persönlichkeit, etwas, was nicht jeder hat. Wenn du das sagst, könnte es stimmen. Wieso hast du mir noch nie von dem erzählt, von dem Beckmann? Hast du mich irgendeinmal gefragt? Bei dem anderen, also beim Goya, habe ich dich dann auch nichts gefragt und gleich hast du mir von ihm erzählt, weisst du nicht mehr? Das Bild mit dem Licht, dort, wo die Typen füsiliert werden und die Arme in die Höhe strecken. Das glaubst du jetzt vielleicht nicht, aber manchmal in der Nacht träume ich noch von dieser Szene. Mal, ich weiss es noch und ich glaube dir's. Aber du hast mich dann gefragt, ob ich schon mal im Prado war und darum bin ich auf den Goya gekommen. Ich erzähle nicht einfach aus dem Nichts aus über einen Goya oder über einen Beckmann. Es hat ja niemand gesagt, man müsse aus dem Nichts heraus erzählen. Niemand erzählt aus dem Nichts heraus. Sogar bei denen, wo man manchmal den Eindruck hat, sie erzähle aus dem Nichts heraus, ist normalerweise noch immer ein Impuls. Das Einzige, was ich gefragt habe, ist, warum dass man nie etwas von diesem Beckmann hat erzählt. Vielleicht hatte ich einfach keine Lust gehabt. Weisst, der Beckmann ist ein grosser. Der Beckmann ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Für mich ist der Beckmann fast eine persönliche Obsession. Der steht über den gewöhnlichen Leuten. Vom Beckmann kann ich nicht einfach erzählen, wie du vielleicht von irgendeinem von deinen Beizenkollegen erzählst. Was hast du jetzt plötzlich gegen meine Beizenkollegen? Hast du etwa das Gefühl, der Beckmann hat als Mensch irgendetwas gehabt, was meine Beizenkollegen nicht haben? Das weiss ich doch nicht. Ich habe ihn ja nicht gekannt. Später hätte ich nicht mehr genau können sagen, warum, aber dort habe ich gemerkt, dass der Louis nicht so gesprächig war. Ich habe nicht gewusst, ob es mit mir zu tun hatte oder mit der Fanny, die vorher lang beim Louis war, oder mit irgendetwas ganz anderem. Auf alle Fälle habe ich gespürt, dass ich ihn zupfen sollte und darum habe ich einen unkomplizierten Abgang gemacht und habe sofort das Gefühl gehabt, am Louis sei es gerade recht, wenn er allein sein könnte. Am Samstag darauf habe ich Louis bei Vernissage geholfen. Es war in so einer umgebauten Mühle, die jetzt ein Kulturhaus ist. Sieht von aussen super aus, ist aber nicht unbedingt optimal für eine Bilderausstellung. Es steht zu viel schwere Möbel im Weg. Für eine Dichterlesung oder für ein Theater oder für ein Konzert wäre die Kulturmühle auch nicht optimal. Eigentlich ist sie für gar nichts optimal. Allein schon nur, bis man den Abwart so weit bringt, dass man ein paar Tische umstellen darf, so dass es Platz gibt für die Musik und dass man neu mit Getränken parat machen kann. Allein schon das ist ein Projekt für sich. Bei diesen Kulturhäusern könnte man fast meinen, der Abwart sei der Präsident und alle anderen müssen nach seinen Pfeifen tanzen. Mir war sofort klar, dass man bei so einem Typ psychologisch muss vorgehen, ständig Entschuldigung sagen, immer für alles zweimal fragen, immer unterwürfig bleiben, den Kopf schön tief behalten, gäng Merci sagen und so weiter. Und gleich hat es mich gedacht, alles hat seine Grenzen. Es war anstrengend, heucheln und das Buckeli machen ist immer anstrengend, aber wenigstens sind die Bilder gut gehangen. Typische Louis Brunner Bilder, eine neue Serie, das schon, aber die Motive und die Farben waren unverwechselbar. Erotische Szenen, Inszenierungen mit elegant angelegten Männern und kaum angelegten Frauen, Maskeraden, Tanzszenen und immer wieder Anspielungen auf den Tod. Erotik und Tod, Tod und Erotik. Und gleich nicht ein einziges Bild, das man hätte müssen sagen, es sei langweilig oder austauschbar. Auf der Einladung ist gestanden, es ging vom 4. bis am 7. Am 4. war noch fast niemand dort. Einer von so einem trümmeligen Lokalblättli ist auf eine Scheuche in die Nähe vom Buffet gestanden. Ich habe ihm gerade ein volles Glas Weissen in die Hand gedrückt, dass er weiss, was er zu tun hat. Dort hat der Journalist vor jedem Bild den Kopf so eigenartig schräg gehabt, wie wenn es irgendetwas am Louis seinen Bildern gegeben hätte, das man nicht recht sehen würde, wenn man gerade drauf schaut. Das ewige Kopf abdrehen muss eine Durstig gemacht haben. Auf jeden Fall hat er sein Weisswein relativ zügig ausgetrunken. Wollt ihr euch noch ein bisschen Weissen? Oh, gern, wenn ihr gerade so fragt. Und? Ist er etwas? Der Wein? Mal ausgezeichnet, danke, er hat gerade die richtige Säure. Was ist es? Ein Chardonnay? Sieht fast so aus, auf der Flasche steht jedenfalls Chardonnay, den können wir glaub fast annehmen, es sei tatsächlich einen. Und ihr? Seid ihr am Louis Brunner sein Assistent? Etwas Ähnliches, aber ihr habt ja fast leer, ich schenke euch noch einmal nach. Um 4:30 hat es angefangen anzuziehen. Der Gerr hat auf der Trompete ein bisschen Jazz rausgelassen, dezent, aber präsent. Die Gäste sind immer weiter hingerutscht und um 5 war der Raum brettschvoll. Ich habe fast nicht nachher mögen mit einschenken. Der Louis hat zwei Glas aneinander geschlagen und gesagt, er bitte um Aufmerksamkeit. Dann hat er noch gesagt, er freue sich sehr, so viele bekannte und unbekannte Gesichter zu sehen und es sei ihm eine Ehre und was man halt so sagt zur Eröffnung von so einer Ausstellung. Er hat es gut gemacht, klar und kurz. Nachher hat er den Roger Dobler vom Tagblatt vorgestellt und gesagt, es gäbe noch einen kurzen Anspruch. Die Leute haben applaudiert und der Roger Dobler hat gewartet, bis es wieder einigermaßen still war. Nachher hat er ins Volk geschaut wie einer, der von sich denkt, er sei wichtig. Sehr geschätzte Kunstfreundinnen und Kunstfreunde, hat er angefangen mit einem schleppenden Hochdeutsch, wo du in braune Fläschchen abfüllen und in der Apotheke als Schlafmittel verkaufen. Wir sind hier und heute zusammengekommen, um uns an den neuesten Werken unseres langjährigen Freundes und allseits bewunderten Künstlers Louis Brunner zu erfreuen. Die Ausstellung, deren Vernissage zu feiern uns allen heute hier vergönnt ist, trägt den stimmigen Titel «Boîte de nuit», ein wunderbarer Ausstellungstitel, der in seiner Fremdsprachigkeit und in seiner augenzwinkernden Anspielung auf die Vorliebe Brunners für das Pariser Nachtleben bereits einen Fächer an Assoziationen für uns öffnet. Ich werde darauf noch zurückkommen. Louis Brunner, der 1947 in Olten zur Welt kam, geriet in jungen Jahren beinahe unverhofft in die Fänge der Malerei. nicht unberührt von den gesellschaftlichen Veränderungen der späten 60er Jahre, zog es Louis Brunner in eine Kunstszene, die zu jener Zeit auch und gerade in der Stadt Olten durchaus eine gewisse Lebendigkeit und ein nicht zu unterschätzendes Rebellionspotenzial ausstrahlte. Man denke nur an den verlorenen Kampf gegen den Bau des Atomkraftwerks in Gösgen, der sich letztlich als gichotesker Kampf gegen Windmühlen entpuppte. Die ersten 10 Minuten waren die Leute noch einigermassen still. Der Hugo Tobler hat dann noch etwas von Gleichzeitigkeit der inneren und äußeren Bewegung im bildlichen wie im kompositorischen Ausdruck erzählt. Teile der Besucher haben an den Boden geschaut, andere ihre Fingernägel angeschaut. Sogar dort, wo er irgendetwas über ausgesprochen ausgeprägte Farblichkeit und Stofflichkeit bei gleichzeitiger Zuwendung zum gleichsam Realitätsverneinenden hat gesagt, ist es noch einigermassen still im Raum. Aber auch dort die Leute irgendeinmal haben angefangen zu merken, dass das mit dieser Ansprache kein Ende nehmen will, ist es dann doch noch unruhig geworden. Einer von mir, so ein Architekt von Olten, der immer schwarze Rollkragenpullover anhat, aber sonst noch recht ein angenehmer Typ ist, hat Liesli zu seiner Begleiterin gesagt, er hoffe, den Löffel dort vorne könne mal einen Punkt setzen. Sie hat genickt und noch einmal 10 Minuten später habe ich einen Versuch gemacht, wenigstens ein paar Sätze lang richtig zuzuhören. Er will langsam zusammenfassen, hat der Hugo Tobler gesagt. «Bravo, zusammenfassen, das hättest du auch gerade von Anfang an machen können, habe ich gedacht.» Und noch einmal 10 Minuten später hat der Hugo Tobler tatsächlich aufgehört. Der Applaus war ein Zeichen von allgemeiner Erleichterung. Und nachher haben alle durcheinander geredet, so dass man wieder einigermassen schnaufen konnte. Der Gerd hat wieder ein bisschen trompetet, schön langsam mit Gefühl, aber trotzdem präzise. Die Stimmung war locker und ohne mich umdrehen, um ein neues Glas auffüllen, steht sie direkt vor mir, die schöne Fanny. Ich habe keinen Ton rausgebracht, aber sie hat Merci gesagt. Ganz normal und so, wie wenn nichts dabei wäre. Dann ist sie wieder Bilder anschauen. Ich habe kurz durchgeschnauft und gewartet, bis der Puls ein bisschen zurückgegangen. Als ich ruhiger war, habe ich gesehen, dass sie ihr Glas schon fast leer hat. Dann bin ich überall nachschenken und gerade als ich bei ihr bin, das mal parat wie eine Berufsfeuerwehr auf die Bicke, frage ich sie, ob ich nachschenken darf. Oh, das ist lieb, merci. Schon recht, das ist mein Job. Sie schaut mich ein bisschen genauer an und ich hasse mich schon, weil ich kein besseres Hemdli angelegt und weil ich mich nicht ein bisschen besser gestrahlt habe, als ich zum Haus aus bin. Gell? Wir haben uns mal gesehen an der Von Rollstrasse vor dem Louis im Haus oder täusche mich, hat sie gefragt und ihre Stimme hat meinen Puls gerade wieder hochgejagt. Voilà, du bist mir bekannt vorgekommen. Ich hätte jetzt noch mal nicht mehr genau können sagen, von wo, aber jetzt, was sagst, habe ich so sachlich wie möglich gesagt. Hey ja, ich wollte ja nicht gerade sagen, ich wüsste noch auf einen Millimeter genau, wenn und wo, dass ich sie gesehen habe. Und ich sei seitdem nicht mehr der gleiche Mensch. Aber wer weiss, vielleicht hätte ich ganz genau das sagen sollen. Bist du ein Kollege von Louis? Mehr als das. Wir kennen uns schon eine halbe Ewigkeit. Wir sind eine Art etwas wie künstlerisch verwandt. Du bist auch Maler. Nein, aber Schriftsteller. Jetzt habe ich erwartet, dass sie dort gerade einhängt und will wissen, was ich schreibe und seit wann und ob man eigentlich vom Schreiben leben könnte und woher, dass ich meine Ideen nehme und ob ich immer schon gern geschrieben habe und all das gleiche Zeug, das alle anderen immer sofort fragen, wenn man sagt, man sei Schriftsteller. Aber sie, Pfanny, hat nichts von all dem gefragt. Sie hat nur gerade gesagt, wir haben uns gar nicht vorgestellt. Ich heisse Pfanny. Freut mich, Fanny. Mir sagt man Jackpot, aber eigentlich heisse ich Frank. Und du, Fanny, woher kennst du den Louis? Er malt mich alben. Erst dort habe ich gecheckt, dass ich eine so blöde Frage gestellt habe und dass sie auf die bestmögliche Art geantwortet. Er mohlt mich oben. Das hat so selbstverständlich und so unverfänglich tönt, wie wenn sie gesagt hat, er sei ihr Grossvater. Ja, der dergleiche da, ich muss nachdenken. Zuerst habe ich gesagt, das freue mich und es sei eigenartig, dass mir Luini etwas erzählt hat, weil sonst erzählt er mir immer alles. Nachher habe ich sie gefragt, ob sie schon länger als Modell arbeite und ob man auf diesem Beruf gut verdienen können. Fanny hat gelacht und gesagt, nein, stell dir vor, nein, ich studiere Kunst. Ein anderer Maler, einer, der bei uns an der Schule hat Freihandzeichnen gegeben, hat mich gefragt, ob ich mal für ihn Modell sein will. Und dann hat er mich am Louis weiterempfohlen. Du kennst ihn vielleicht auch. Er heisst Grunder. Der Grund, klar kenne ich den. Der Grund und ich, wir sind eine Art philosophischer Zirkel, die kleinste Kleinklasse von Alten. Der Grunder ist eine Inspirationsquelle für die ganze Welt, aber für mich speziell. Er hat eigentlich gesagt, er komme heute auch, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Er ist im Spital. Hör auf, Fanny, sag nichts Sötiges. Der Grund ist im Spital. Das darf nicht wahr sein. Sag, was hat er? Ich glaube, er hatte einen Zusammenbruch gehabt, etwas wie einen Kollaps. Aber es ging ihm scheint schon ein bisschen besser. Ich gehe ihn morgen mal besuchen. Nimmst du mich mit? Wenn du willst, gern. Ich hatte im Sinn, um 2 vorbeizugehen. Am 2 warte ich vor dem Spital, habe ich gesagt, und bin sofort mit meinen Flaschen unter die Leute, ohne eine Antwort abzuwarten. Es war auch höchste Zeit, weil der Louis hat mir von weitem schon Zeichen gemacht, ich soll nachschenken. Die Vernissage ist länger gegangen als vorgesehen. Das hängt immer vom Getränk ab. Solange wie noch gut ausgeschenkt wird, gehen die Leute nicht heim. Außerdem war der Gerard Trompete in einem tiptoppen Flow, schön melancholisch, gut im Rhythmus, das hat auch geholfen. Der Hugentobler, der vom Tagblatt, ist mich noch gefragt, wie ich seine Ansprache gefunden habe. Interessant, habe ich gesagt, obwohl sie genau das nicht war. Aber ich habe dem Langweiler in dem Moment gern etwas flattiert, weil es mich so wahnsinnig euphorisch gemacht hat, dass ich endlich mit der Fanny ein paar Worte wechseln konnte. Und was noch viel besser war, ich habe für den nächsten Tag mit ihr abgemacht, fadengerad und ohne Glier, am 2 vor dem Spital. Vor dem Spital ist fast wie vor der Kaserne. Vor der Kaserne, vor dem grossen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne. Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlen, wie einst Lili Marlen. Sie hat mir sogar noch die Show gesagt, wo sie ist gegangen, was sie ja nicht hätte müssen, weil wenn es so viele Leute hat, kannst du ja nicht jedem Einzugehen Adieu sagen, wenn du gehst. Aber mir hat sie die Show gesagt und bis morgen und gell um 2 vor dem Spital und sie freuen sich und mir hat es gedacht, sie hat es von Herzen gesagt, von Herzen und mit ihrer Stimme, die mich gäng noch extrem nervös hat gemacht. Wo wir die leeren Flaschen und das leere Geschirr beim Louis ins Auto eingeladen haben, war die Stimme gäng noch perfekt gewesen. Der Louis hatte die Freude gehabt, dass es an der Vernissage so gut ist gelaufen und ich bin sowieso ein paar Zentimeter über dem Boden geschwebt. Was meinst du, Jackpot? Wenn das nicht eine perfekte Vernissage war, dann soll mir jemand sagen, was es sonst war. Heute hat mal wirklich alles gepasst. Alles ausser dem Hugentobler, dem Liri Benz. Ich habe gemeint, er fing den Ausgang nicht mehr, er hat sich verlaufen im Labyrinth von seinem langweiligen Klaffer. Das war schon gut. Man darf es den Leuten auch nicht zu leicht machen. Sie sollen denken, die Rede war ein Krampf, aber dafür sind die Bilder umso kurzwilliger. Nicht spinnen, Louis, nicht spinnen. Der Jackpot hat total recht. So eine Rede kannst du nicht bringen. Das ist eine Zumutung für alle, die es gut meinen. Der Hugentobler konnte nicht mehr hören. Und wenn der morgen irgendjemand von denen, die da waren, würdest du fragen, was er gesagt hat, hat niemand mehr eine Ahnung. Das war der Gerre, der sein Instrumentenköfferli und die Verstärkeranlage rausgedreht hat. Der Louis wollte offensichtlich nicht mehr stören. Er hat jedenfalls das Thema gewechselt und uns gefragt, ob uns die Felsenburg recht sei, weil er lädt uns jetzt zum Znacht ein. Die Felsenburg ist ohne Gegenstimme durchgegangen und eine Stunde später haben wir alle zusammen grosse Fleischspitzen und ausgemachte Nudeln auf dem Teller gehabt. Und außerdem haben wir alle zusammen einen Rotwein gelernt. Nicht irgendeinen Rotwein, nein, einen, der einem gerade das Gefühl, wo die Gäse können, einem nie mehr schlecht gehen im Leben und die Welt sei ein wunderbarer Ort zum Sein und Alten sowieso. Wo wir aus der Felsenburg raus sind, haben wir alle zusammen einen leichten Seegang gehabt und draussen haben wir lang zum Abschied umarmt, wie wenn jeder zu einer grossen Reise aufbrechen wollte. Dabei ist jeder nur nach Hause gepfusen, weil mit so viel Fleisch und so viel Rot wie im Magen, wie wir drei dann dort hatten, ist Schlafen die einzige Aktivität, die nicht noch mehr müde macht. Ein Schiff wird kommen und meinen Traum erfüllen und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht mancher Nacht. Und jetzt bist du da und ich halte dich in meinem Arm. Gib mir noch einen Zug aus deiner Zigarette. Ich bin vorsichtig heim zugeschankt. Ein Schiff wird kommen, ein Schiff wird kommen. Und die See war stürmisch, aber hinten am Horizont hat es schon ein bisschen leuchten. Der Sonntagmorgen habe ich mit Statistik zu Tag geschlagen. Ich habe die ganze zweite Bundesliga durchgerechnet, um zu schauen, wie viel Goal dass jede Mannschaft auswärts macht und wie viel daheim und dann auch wie viel Goal dass sie auswärts überkommen und wie viel daheim. Jemand, der das nicht interessiert, muss sich vielleicht fragen, was das bringt. Aber wenn man wettet, ist Statistik ein entscheidender Wegweiser. Die Statistik und die Wahrscheinlichkeit, das sind die beiden Faktoren, die man gängig muss im Auge haben. Die Statistik ist der Boden und die Wahrscheinlichkeit ist das Bäumchen, das auf dem Boden wachsen. Viele wissen gar nicht, wie rational das Wetten eigentlich ist. Sogar ich selber, der eine gute Ahnung vom Wetten hat, unterschätze gängig wieder die mathematische Seite der ganzen Sache. Als ich fertig war, habe ich die Sonntagszeitungen studiert und an Tabellen nachgeführt und ich alle Wochen von jeder Mannschaft in den beiden obersten Schweizer Ligen neu notieren, in welcher Minute das sie ihre Goal gemacht haben. Ende Saison werten ich die Tabellen alle aus und dann weiss ich nachher immer genau, wer das Ende früh eintopft und wer Ende spät. Kann man auch brauchen, wenn man wettet. Irgendwann war es dann endlich Zeit für ins Spital. Ich habe mindestens eine Viertelstunde daran herumgestudiert, welche Schuhe, welche Hosen, welches Hemdli und welche Kutte ich anlegen soll. Es hat so zufällig ausgesehen, so wie wenn kein Plan dahinter wäre, wie wenn es einfach von selber würde passen. Aber genau dann, also genau dann, wenn man zufällig angelegt wird, muss man vorher genau studieren, was man wählt. Mein Ziel war, dass Fanny später nicht mehr genau sagen konnte, was ich dann hatte, was nämlich gleichzeitig auch bedeuten würde, dass ich nicht rumgelaufen bin wie ein Boulet, aber auch nicht wie ein eitler Geck. Außerdem habe ich für den Grund so ein Buch eingepackt, das mich gut gedacht hat, um im Spital zu lesen, weil es nicht allzu depro ist und weil es wirklich nichts mit Krankheiten oder Psychoproblemen oder so Zeug zu tun hatte. Fanny hat schon im Foyer gewartet und hat sogar schon so eine Zettel in der Hand gehabt, wo drauf gestanden ist, in welchem Stock und in welchem Zimmer das der Grund liegt. Wo sie mich gesehen hat, hat sie mich grüßt, wie wir uns schon seit immer würden kennen. Das hat mir gerade sofort die innere Ruhe gegeben und ich konnte ebenfalls etwa so grüssen. Nachher habe ich sie angeschaut und dann war es wie Zauberei. Ich habe den Move gemacht, um etwas zu sagen, aber es ist einfach kein Ton mehr rausgekommen, wie wenn mir innerhalb von einer Zehntelsekunde die Stimmbänder wären abgefüllt. «Was sagst du, Frank? Ich verstehe kein Wort.» Ich habe sie stumm angeschaut, aber so, dass sie lachen musste. Und als sie gelacht hat, hatte ich die Stimme wieder und gesagt, ich habe gar nichts gesagt, ausser Zellü, Fanny und wie geht's. Und wenn ich gerade darf rauslesen, wäre es mir fast lieber, du würdest mir Jackpot sagen, weil Frank sagt nur meine Mutter zu mir und das reicht. Wir haben den Lift genommen. Aber oben vor dem Zimmer vom Grund hat unser junger, kranker Pfleger gesagt, wir sollen noch einen Moment draussen warten, es sei der Arztvisite. Wir sind in diesem langen Gang rumgestanden und haben ein bisschen studiert. Am liebsten hat ihr das Gesicht in beide Hände genommen und an mich hergedrückt. Nur, wer macht so etwas in so einem Moment? Ich gehe sicher nicht. Da würde jede Frau vor Welt annehmen, sich nicht ganz bachen. Und wahrscheinlich hat sie erst noch recht, wenn sie das würde denken. Es ist gut, ihr könnt den Grunder jetzt besuchen. Das war wieder der junge Pfleger, ein recht eigenartiger Typ, alles in allem. Aber was willst du? Wenn man im Spital ist, kann man meistens nicht gross herauslesen, mit wem man es zu tun will. Wir haben geklopft und sind rein. Ich habe mir vorgestellt, der Grund liege bis oben zudeckt und voll Infusionen, Käsebleich im Nest. Aber er ist im Trainer am Tisch gehockt und hat mit Wasserfarben eine Landschaft gemalt. Er hat gestrahlt und gesagt, er freue sich sehr, dass wir sie gekommen sind und er hat gar nicht gewusst, dass Pfanny und ich einander kennen und es sei ihm leid, dass er in einem solchen desolaten Zustand sei. Das Gegenteil ist wahr, Grunz. Du siehst busper aus. Man könnte fast schon behaupten, du siehst aus wie ein junger Wolf. Hör auf mit jungen Wolf, Jackpot. Ihr verrutscht mit einem moralischen und ästhetischen Tiefpunkt. Hör auf, hör auf. Du bist ja schon wieder am Arbeiten. Das ist nichts, nur eine kleine Fingerübung, um die Zeit zu totschlagen. Schau, ich habe hier noch etwas. Der Grund musste die Arme strecken, dass er den Titel lesen konnte. Diesseits und jenseits vom Mittelstreifen. Bukowski-Gedicht, ja, so tönt gut, tönt tiptop, das lese ich gern, merci. Es ist auch gut, Freude. Das ist eine Lyrik, die einfährt wie eine grosse Perno auf nüchternen Magen. Aber leg's nur her, kannst es dann nachher lesen. Jetzt gehen wir mal einen Kaffee nehmen. Guter Plan. Gebt mir aber noch 5 Minuten, dann kann ich mich wenigstens einigermaßen anständig anlegen. 5 Minuten später waren wir zu dritten unterwegs in die Cafeteria. Der Grund hat elegante dunkelblaue Hosen mit Nadelstreifen an. Außerdem rote Hosenträger, ein weisses, frisch glättetes Hemd, ein Gilet und ein Seidenfoulard um den Hals. Dazu die rahmengeneigten, hellbraunen Lederschuhe, frisch poliert. Leck, Grunz, du hast immer noch Style. Es ist ja schon schlimm genug, wenn da alle anderen Seppen im Trainer rumlaufen. Krank sein heisst ja nicht, dass man sich gerade total muss lockieren. «Das ist schön gesagt», hat Fanny gesagt, und ich hätte in dem Moment nichts anderes können sagen. Das Einzige, was mich ein gestresst hat, ist, dass Fanny den Grund am Arm hat gestützt, wie wenn der ohne sie nicht hätte können laufen. Ich war fast ganz sicher, dass der Grund perfekt zu Fuss war. Trotzdem habe ich ihn gefragt, ob es ging oder ob ich ihn auf dieser Seite stützen soll. «Hör auf, Jackpot, Fanny tut mich gar nicht stützen.» Sie will nur spüren, ob ich noch Fleisch an den Oberarmen habe oder ob ich schon ein Geistwesen bin. Stimmt's nicht, Fanny? Dann hat er gelacht, ist aber gerade wieder ernst geworden und hat gesagt, es sei alles zusammen nichts. Der Wort, es ist nur ein psychologischer Taucher, der mir ein bisschen auf den Kreislauf hat drücken mögen. Wenn es nach mir ging, wäre ich schon längstens wieder daheim. Aber wegen etwas haben sie die wahrscheinlich hier abgehalten, weil normalerweise schicken sie jeden heim, der noch einigermaßen ansprechbar ist. Ja, der Professor hat gesagt, ich müsse definitiv aufhören rauchen. Sie müssen noch ein paar Untersuchungen mit mir machen. Klar, sie gaffen, dass ich schon so ein Dings habe. Die Lunge wird nicht mehr gut. Aber wenn ich aufhöre rauchen, wird es wenigstens nicht mehr schlimmer. Und jetzt machst du es? Ich muss, was will ich sonst? Sie helfen mir, es gibt auch extra so ein Entwöhnungsprogramm. Ich habe gar keine Wahl. Wenn ich weiter rauche, legt es mich gerade wieder zusammen. Der Spezialist hat mir gesagt, ich habe Lungen wie eine Kartonschachtel. Dem sagt man Emphysem. Merci, das weiss ich selber. Aber du hast ja schon lange gewusst, dass du nicht mehr darfst rauchen. Hast du nicht ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn du dir viel geraucht hast? Obwohl, dass dir die Hausarzt schon vor ewigen Zeiten gesagt hat, müsstest du aufhören. Ich hatte das Leben lang ein schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen ist ja das Schönste, was es gibt. Das schlechte Gewissen ist mein Lebenselixier. Bist nicht auch katholisch, dann solltest du wissen, dass das schlechte Gewissen und das Vergnügen immer zusammengehören. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Taten, der Herr erbarme sich. Der Grund hat herzhaft gelacht, so gut wie es gegangen ist mit seinem knappen Schnauf. Und als er wieder einigermaßen Luft hatte, hat er gefragt, was wir nehmen, er ging es reichen. Fanny und ich haben fast gleichzeitig gesagt, wir nehmen einen Kaffee und der Grund hat für sich selber einen Schweppes Tonic genommen. Ich habe gesehen, wie Fanny sich Sorgen um den Grund macht und wollte ein bisschen Lockerheit in die Situation hineinbringen. Darum habe ich das auch sehr gesagt, was man manchmal sagt, wenn man im Spital jemanden besucht. Der Grund sei zäh wie Händchenleder, er sei ein Kämpfer. Medizin sei einfach wahnsinnig, wie gerade wenn es um Lungensachen ging. Und so einen wie ihn bringe ich doch nichts so leicht zu Boden und so weiter. Aber Fanny hat das nicht beruhigt. Sie hat immer wieder gefragt, ob alles gut sei, ob er ein bisschen die frische Luft will, ob er ein Nastuch brauche, ob sie noch nicht etwas zu essen soll reichen, ob er dann gar keinen Appetit habe. Es ist so weit gegangen, dass ich plötzlich etwas wie eine schlimme Eingebung hatte. Hey, Fanny und der Grund zu etwas, was sie zusammenbringt. Etwas, was mehr ist als gegenseitige Sympathie. Hey, sie mal etwas zusammen gehabt? Oder immer noch? Der Gedanke ist mir nur ganz kurz durch den Kopf geschlichen, wie eine Wolke, die an einem klaren Tag ein paar Sekunden vor der Sonne hängt. Aber die Sekunden haben mir weh gemacht bis ins Innerste hinein. Und nicht einmal zu wissen, dass der Grund zu weit über 60 oder sogar 70 ist und sie, die Fanny, höchstens etwas über 20, hat mich mögen beruhigen. Frage habe ich die beiden nicht gut können, also habe ich einfach müssen der gleiche tun. Ich hatte überhaupt keine solchen Gedanken gehabt. Alles gut bei dir, Frank? Alles sehr gut und sag mir bitte einfach Jackpot, aber wieso fragst du? Es hat mich nur gedacht, sei so still. Das ist mein Naturell. Sobald eine Gesellschaft gross ist und ab 3 Personen ist sie gross, ziehe ich mich emotional zurück. Meine Spezialität sind eher die kleinen Gesellschaften, also bis zu 2 Personen. Sie hat ein paar Sekunden nachgedacht, dann hat sie genickt. Und mir ist es vorgekommen, wie wenn das Nicken ehrlich gemeint wäre, also wie wenn sie mich verstanden hat. Ich habe sie vor Seiten angeschaut und das Einzige, was ich denken konnte, war in dem Moment, dass die Fanny aussieht wie eine Göttin, und zwar wie die schönste Göttin, und dass ich keine klaren Gedanken mehr fassen kann, solange wie sie hier neben mir hockt. «Woher kennt ihr einander eigentlich?» hat der Grund gefragt. «Wir kennen uns noch gar nicht», habe ich etwas schnell gesagt und nachher alles erzählt, von der Türe vom Louis bis zur Vernissage vom oben vorher. Da hat der Grund die Augenbrauen aufgezogen, hat die Hand vor dem Mund gehabt und in seiner trockenen Art ganz leise zu mir gesagt, ich soll Gott vor Augen haben und nicht den Kopf verlieren. Die Fanny hat derweil mit dem Zuckersäckli gespielt. Es war eines von diesen Zuckersäckli mit berühmten Zitaten von berühmten Leuten. «Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen. Oscar Wilde.» Die Fanny hat den gleichen Ton. Sie merke gar nicht, dass mir der Grund so etwas zugeschüttelt hat. Aber klar hat sie es gemerkt. Nur ist sie eben diskret.
SRF 1 mit der Mundart-Sendung Schnabelweider hat heute die zweite Folge von unserer Sommerlesung «Die schöne Fanny» gehört. Erzählt hat der Autor selber, der Pedro Lenz, und die Musik ist vom Patent-Ochsen-Pianisten Christian Branschen gekommen. Redaktion Markus Gasser, Technik Roland Fatzer und Franz Baume, Regie Buschi Luginbühl. Die dritte von insgesamt 7 Folgen gehört ihr am nächsten Donnerstag, gleiche Zeit, gleichen Ort, SRF1 Schnabelweit. Und ihr könnt die Folgen selbstverständlich auch im Internet nachhören auf srf1.ch. Dort findet ihr ja alle weiteren Informationen zur gesamten Sommerlesung. Und in ein paar Tagen wird es ein Hörbuch geben von diesem Roman, eine Box mit 5 CDs. Bestellen könnt ihr die schon jetzt in jeder Buchhandlung oder direkt beim Kosmos Verlag.
Schnee. Heimweh nach den Bergen. Höchstens ein Heimweh zu hell. Und ich kann mit dem Blind Willie Mac definitiv mehr anfangen als mit dem Wilhelm Tell. Wenn ich fort von da will, steige ich halt in den Zug. Und irgendwo steige ich wieder raus und schaue mich um. Musik aus der Schweiz ist genau das gleiche wie all die andere Musik, die man hört rundum. Und ein Umweltschutzrapper läuft durch die Strasse und will, dass man sein Auto kauft. Und ein mit einer Windel auf dem Kopf rutscht aus. Piff, paff, puff und du bist aus. Sie kommen mir einfach gar mir in den Sinn. So Dümpel auf einem Berg oder alten Rosen. 50er Jahre Heimat, Film, Sehnsuchtsgefühl. Von Männern mit dringendem Verdacht auf ein Profil Neurose. Und ein Umweltschutzrapper läuft durch die Strasse und will, dass man sein Auto kauft. Und ein mit einer Windel auf dem Kopf rutscht aus. Piff, paff, puff und du bist aus. Piff, paff, puff und du bist aus. Musik aus der Schweiz ist wie drei Tage als Brot. Musik aus der Schweiz, tiefe Nacht im Morgenrot. Musik aus der Schweiz, wir schlafen auch schon ein. Musik aus der Schweiz, ah, da bin ich lustig gewesen. Aber ein Umweltschutzrapper läuft durch die Strasse und will, dass man sein Auto kauft. Und ein mit einer Windel auf dem Kopf rutscht aus. Piff, paff, puff und du bist aus. Ein Umweltschutzrapper läuft durch die Strasse und will, dass man sein Auto kauft. Und ein mit einer Windel auf dem Kopf rutscht aus. Piff, paff, puff und du bist aus. Piff, paff, puff und du bist aus.
Papst und Abstinenzler mit Musik aus der Schweiz da auf SRF.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.